So, dann ein herzliches Willkommen zum nächsten Stage Talk hier mitten im Juli, mitten in der Sommerzeit oder beziehungsweise auch in der Ferienzeit. Börsen sind ja relativ ruhig zuletzt, so ein bisschen im Sommerloch, beziehungsweise es ging ja sogar schon fast Richtung so einer Sommerdelle, ne? Anfang der Woche. Das Ganze hat sich jetzt wieder so ein bisschen normalisiert und wir laufen wieder ordentlich nach oben. Unterm Strich sind wir im DAX im Endeffekt weiter in der Seitwärtsrange. Und das macht die ganze Sache natürlich weiterhin eher schwierig. Und in den USA, ich habe es gerade eben mal geschaut, wir sind vorbörslich im Nasdaq auf Allzeithoch wieder. Also das ist schon krass. Jetzt die letzten 3 Tage ging es wieder massiv nach oben. Wobei gestern der Markt dann auch wieder so ein bisschen zwiegespalten war. Es ging in einigen Aktien weiter nach oben. Viele andere waren aber auch wieder blutrot. Also es bleibt extrem schwierig. Und ja, darüber sprechen wir natürlich heute erstmal. Und da sage ich doch mal willkommen, lieber Marc. Wie geht's dir und wie war deine Woche?
Hi Michi, ja, mir geht's eigentlich gut soweit. Im Endeffekt, ja, wie soll man sagen, also passe ich mich halt auch ein bisschen diesem Sommermodus an. Klar, es gab jetzt diesen schönen Bounce, aber ich verbringe jetzt auch nicht mehr den ganzen Tag vorm Rechner. Der Hauptfokus ist dann eher auf den Vormittag gerichtet. Da werden wir gleich auch noch ein paar Worte dazu zu verlieren. Vielleicht mal insgesamt für den Gesamtmarkt. Letzte Woche haben wir ja auch diese deutlichen Warnzeichen angesprochen, relative Schwäche. Die Marktbreite hat gefehlt. Es ist noch nichts passiert, wir hatten die hohen Indexstände, aber man sieht dann eben auch, wie schnell im Endeffekt aus dem Nichts diese Abwärtsdynamik aufkommen kann. Und zu Wochenbeginn hat sich's ja dann begonnen, nach unten hin zu entladen. Aber dann wiederum hatte man eben das gleiche Muster wie eben in den vorherigen Wochen. Diese Steilvorlage der Bären wurde halt krass wiederum gekontert von den Bullen. Der S&P hat eigentlich als einziger Index auf markanten Support zurückgesetzt, wiederum die 50-Tage-Linie, die jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder echt als guter, tragfähiger Boden sich erwiesen hat. Und daraufhin gab es eben jetzt diesen Bounce, der bis heute anhält. FOMO getrieben. Ja, Pain Trade hat nach oben gezeigt, nachdem viele Marktteilnehmer womöglich aus ihren Positionen rausgeflogen sind, verunsichert wurden. Und ja, es ist halt bezeichnend auch für diese Märkte, dass eigentlich immer nur noch Dynamik und Bewegung reinkommt, wenn im Endeffekt dieses Unfake nach unten stattgefunden hat. Und das macht es nicht unbedingt leichter. Bei diesen Bounce, da ist ja auch immer die Kunst, sage ich mal, diesen relativ früh zu erwischen. Denn wenn du eben schon zweitägige fortgeschrittene Erholungsbewegungen im Endeffekt dann auch in den Einzelaktien hast, dann wird es eben auch zunehmend schwer, da noch unter vernünftigen Chance-Risikogesichtspunkten den Einstieg zu finden. Und da geht es dann halt immer darum, auf potenzielle Nachzügleraktien zu setzen. Ja, jetzt haben wir eben diese viertägige Erholung. Vorbörslich stehen wir im Endeffekt S&P 500 und die Nasdaq auf Allzeithochniveau. Was wiederum auffällt, ist eben weiterhin diese relative Schwächetendenz vom Russell, der ja gestern auch wieder deutlich schwächer war. Und dieses Bild, dass eben die Small Caps gegenüber Growth oder allgemein dem Markt stark underperformen, besteht weiterhin. Und ja, jetzt ist die Frage, zieht es weiter nach oben durch? Ich meine, letzte Woche oder ich weiß nicht, ob wir es thematisiert hatten, einer der Punkte, der eben für wiederum eine Fortsetzung der Rallye spricht, ist, dass das Sentiment in den USA, wenn man sich diesen Fear and Greed von CNN anschaut, der war ja die ganze Zeit schon eigentlich im Fear-Bereich, obwohl wir noch diese hohen Niveaus hatten. Ja, sage ich mal, diese Angst und Skepsis könnte natürlich die Märkte weitertreiben. Aber ich bleibe auch dabei, wir kommen jetzt in eine Phase. Nächste Woche wird ja von der Quartalsberichtssaison nochmal eine richtige Zahlenflut wird's geben. Dann kommt nochmal die FED-Sitzung. Und danach könnte halt echt auch mal ein bisschen die Luft raus sein. Also dann hat dieses Summer Trading eigentlich mit das höchste Gewicht. Wir haben dann sehr wenig Nachrichtenimpulse. Das Volumen dürfte auch nochmal rückläufig sein. Und es ist halt fraglich, gell, ob wir dann in dieser Phase heraus eben diesen Trend weiterführen können. Und ja, mit jedem Tag, wo die Bewegung eben fortschreitet, ohne weitere Korrektur, wird eben auch das Chance-Risiko-Verhältnis auf der Long-Seite schlechter. Das heißt, man sollte jetzt nicht FOMO-getrieben wirklich hier noch versuchen, wenige Prozentpunkte rauszuquetschen, weil meiner Meinung nach ist das CRV dahingehend einfach nicht mehr gut und es bedarf auch weiterhin einfach mal ein bisschen einer größeren Bereinigung, dass man auch beginnen kann, wieder mittelfristige Trades aufzubauen. Man sieht gestern auch schon wieder, wie die ein oder andere Aktie an Dynamik verloren hat. Das Bild sehen wir heute weiterhin. Also jetzt ist gerade wieder diese eher Hard-Earned-Penny-Phase anstatt die Easy-Dollars. Deshalb, ja, Die Hauptbewegung über die letzten Tage ist jetzt auch erstmal wieder gelaufen. Ich würde weiterhin vorsichtig bleiben, weil man sieht eben auch, wie schnell wirklich auch Abgabedruck wieder reinkommen kann. Gestern von Seiten der EZB, was gab es da für neue Erkenntnisse? Im Endeffekt kein Ende der Nullzinspolitik in Sicht. Auch an den Anleihekäufen wird festgehalten und sogar auch dieses Inflationsziel von 2% kann temporär überschritten bleiben. Also es bleibt dabei an sich so gesehen keine wirklich gute Entwicklung, weil ja, es wird halt irgendwo nicht besser, aber man hält eben weiterhin an dieser expansiven Geldpolitik fest. Das heißt im Endeffekt, also der Euro hat auch nicht wirklich markant darauf reagiert. Irgendwo lag das Ganze dann auch im Bereich der Erwartungen. Übergeordnet würde ich sagen, spricht auch weiterhin alles für die Aktienmärkte. Aber kurzfristig, wenn man eben weiterhin auch die Trends sich anschaut, jetzt eher auch in Bezug auf den US-Markt, die sind eben schon sehr weit fortgeschritten, wenn man sich auch mal die Wochencharts anschaut, also immer so ein bisschen auch im höheren Kontext und auf den aktuellen Niveaus jetzt wirklich zu beginnen, eben neue Positionen auf Sicht von einiger Wochen aufzubauen, macht einfach keinen Sinn, gerade weil wir jetzt wirklich nochmal in diese richtig lethargische Phase kommen mit Anfang August. Und da ist im Endeffekt dann wirklich auch oft weniger mehr. Man sieht ja, wie hart man dann wirklich um Rendite kämpfen muss, wenn man nicht sehr, sehr vorsichtig ist, sehr selektiv vorgeht und sich einfach nur auf die besten Nachrichtenimpulse stützt. Und ja, in der Phase sollte man dann auch nichts versuchen, mit der Brechstange zu erzwingen. Wenn man auch mal sich Einzelaktien anschaut, ja, eine Microsoft, eine Google oder eine Adobe, die sind alle schon so weit jetzt auch gelaufen und es steuert alles so ein bisschen auf eine klare Übertreibung hin. Sicherlich können wiederum Rotationen stattfinden, aber ja, also ich sag mal, bester Fall ist wirklich, wir bleiben in so einer Art Range, die wir jetzt aufgebaut haben mit den jüngsten Tiefs aus dieser Woche, mit den aktuellen Allzeithochs. Es kann weiterziehen, aber desto weiter es jetzt nach oben läuft, das ist wiederum auch diese Gummiband-Theorie, desto stärker können eben auch diese Rückschläge ausfallen und gerade heute könnte auch mal so eine kleine Bewährungsprobe sein, ja, so eine Art False Breakout. Wir gehen nochmal über die Allzeithochs drüber, dann könnte ein Abverkauf zustande kommen, aber wenn ich es auf mich übertrage, ich habe jetzt auch nochmal die aktuelle Stärke genutzt, ein paar Gewinne mitgenommen von ein paar Sachen, die ich eingesammelt habe und auch ein bisschen noch was aus dem bestehenden Depot rausgehauen. Und ich fühle mich jetzt aber zunehmend mit einer höheren Cashquote einfach sicher. Für mich geht es auch nächste Woche beziehungsweise dann die nächsten 2 Wochen in Urlaub und da versuche ich dann eher auch mal ein bisschen abzuschalten, Kraft zu tanken, denn die nächsten ertragreichen Phasen werden einfach erst kommen, wenn wir auch mal wieder ein bisschen mehr über die Preisachse noch korrigiert haben. Und so vom Grundsatz, gefährlich wird es jetzt wirklich, wenn wir auch jetzt über die nächsten Tage bis Wochen eben diese letzten lokalen Tiefs nochmal ansteuern. Das wäre dann ja auch wie so eine Art bisschen Trend bestätigen nach unten. Oft gibt es eben diese ersten Einbrüche, wie wir sie zuletzt immer wieder hatten. Das waren dann auch die Tiefs, die wurden auch nie wieder angelaufen. Wenn aber dann wiederum die Tiefs anvisiert werden, wäre das auch trendbestätigend, zumindest auf kurzfristige Sicht. Und dann wird es halt wirklich zunehmend gefährlich. Also da müssen wir jetzt mal schauen, wie sich der Markt verhält. Aber ja, nach dieser 4-tägigen Aufwärtsbewegung jetzt schon wieder, ist ein sehr starkes Zeichen von den Bullen, definitiv. Aber jetzt eben wird es CRV auf die Long-Seite zunehmend schlechter.
Wow, jetzt muss ich gerade erstmal überlegen, wo ich einsteige. Das war ja schon
sorry mal. Sorry für den Monolog.
Das war auf jeden Fall schon mal so ein Rundumschlag zum Markt. Ne? Kurz vorab, wir hatten den Disclaimer vergessen, dass das Ganze hier natürlich auch nur unsere Meinung ist und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern ja, da sollt ihr immer selber entscheiden und selbst nachschauen, nachdenken, recherchieren und so weiter. Genau. Nochmal ganz kurz dafür dazu. Und ich habe jetzt nämlich lustigerweise auch eben gerade auch noch während, kurz bevor du es gesagt hast, hatte ich mir mal diesen CNN Fear and Greed Index aufgemacht. Der ist ja immer noch extrem negativ und das ist schon eher ungewöhnlich. Ne? Indizes auf Allzeit und der steht bei 25. Also sowas habe ich selten gesehen. Und das Interessante ist ja, es gibt ja verschiedene Bereiche dieses Fear and Greed Index. Da kann man sich mal anschauen, welche Bereiche noch positiv sind und welche Bereiche negativ sind. Und positiv ist zum Beispiel noch das Marktmomentum, das, was einfach daran liegt, dass der Index ja in einem Aufwärtstrend ist, also ist das noch positiv. Aber es gibt eben solche vielen Indikatoren wie das Put-Call-Ratio, was extrem negativ ist, oder die Stock-Price-Strength ist extrem negativ. Die 52 Wochen-Hochs und dagegenüber, glaube ich, die Tiefs an der New York Stock Exchange, Ja, das ist ein sehr, sehr schlechtes Verhältnis. Und auch die, wie heißt es, die Stock McKellen Volume Summitation. Ich glaube, da geht es irgendwie auch um die Stärke von den einzelnen Aktien. Und das ist auch extrem schlecht. Und das hast du ja auch genau gesagt, ne? Vom Gefühl her sind irgendwie wenige Aktien einfach nur gestiegen. Und das liegt einfach auch wieder an den ganz, ganz großen Big Techs, dass der Index so nach oben zieht. Jetzt haben wir gestern nachbörslich zum Beispiel Facebook wieder 2,5% im Plus gesehen, nachdem ja Snap und Twitter gute Zahlen gemeldet haben. Also ist die Idee dahinter wohl, dass auch Facebook wahrscheinlich weiter richtig gut läuft, was die Nutzerzahlen angeht. Da war es bei Twitter und bei Snap so, dass die um über 20% jeweils gestiegen sind. Also trotz Sommer und weniger Corona-Restriktionen, die Leute surfen weiter auf den sozialen Plattformen. Und da wird es wahrscheinlich auch bei Instagram einfach sehr gut laufen. Und dementsprechend werden sie auch ordentlich Werbung reingepackt haben. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass die Zahlen von Facebook wieder richtig, richtig gut werden. Aber ob die Aktie dann noch positiv reagiert, das ist natürlich die andere Sache. Und ja, zum Gesamtmarkt, ich kann, also mir fehlt auch gerade irgendwie so die Fantasie, dass der Markt richtig krass nach oben durchzieht, weil wir eben jetzt auch im August in so eine Phase kommen. So, wenn ich mir immer jetzt überlege und nachdenke, ich glaube, der August, der war in den letzten Jahren eigentlich nie gut. Und ich habe mir jedes Mal gesagt, wieso sitzt du die ganze Zeit vorm Computer? Wäre günstiger gewesen, wärst du in einen schönen Urlaub geflogen, hättest du wenigstens nicht noch Geld verzockt, so ungefähr. So ist es häufig im August. Und es war ja auch die letzten 14 Tage schon extrem nervig. Also bei mir im Trading lief dann nicht so viel zusammen. Da hatten wir einmal diesen Rücksetzer jetzt am Markt, den wir besprochen hatten. Den hatten wir auch eigentlich gut vorausgesagt letzte Woche Freitag, ja, dass man kurzfristig vorsichtig sein soll. Das war ja eigentlich richtig cool. Dann ist trotzdem aber die Kunst, zu sagen, okay, diesen Rücksetzer nutze ich jetzt, ne? Ich zum Beispiel hatte zwar ein paar Positionen im Depot schon drinne und hatte auch ein paar Sachen nachgekauft, aber ich hatte halt eher auf Stops unter 15.000 im DAX spekuliert und es hätte auch sein können, dass die Nasdaq noch weiter abrutscht und so weiter. Also ist natürlich dann meistens auch so, dass man da nicht voll, hier bellt ein Hund, dass man da dann jetzt nicht auch nicht voll das Tief trifft und dann massiv in den Markt reingeht. Aber insgesamt war es jetzt bei mir dann so, dass ich zumindest meine Depots wieder ans beziehungsweise aufs Allzeithoch geschoben habe, habe aber jetzt auch wieder Gewinne mitgenommen, querbeet, zuletzt bei vielen Aktien, die gut gelaufen sind, sowas wie Zalando. Bei Lang und Schwarz habe ich Gewinne mitgenommen. Über die Story hatten wir auch schon öfters gesprochen, ne? Und über die Baader Bank, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Also ich glaube, insgesamt sollte die Strategie sein, jetzt noch in den Sommermonaten, also zumindest mache ich so, dass man in Stärke hinein eher mal so ein paar Gewinne mitnimmt. Und wenn dann Rücksetzer kommen sollten, dann kann man ja vorsichtig wieder so ein paar Positionen aufsammeln, aber auch nicht zu aggressiv und immer eine gewisse Cashquote halten. Also ich habe aktuell immer noch so, ich glaube, um die 50% Cash im einen Depot sogar mehr. Und das werde ich auch über die nächsten Wochen wahrscheinlich so beibehalten, weil es ziehen aktuell die ganzen Stories, die ich interessant finde, ne, die ziehen nicht so wirklich durch. Und was bringt's, wenn ich irgendwas interessant finde, aber der Markt das nicht so sieht, ne? Da muss man halt einfach abwarten, ob der Markt das irgendwann auch erkennt. Da kann man ja auch aggressiver in den Markt, in die Aktie reingehen, aber solange der Markt es eben einfach nicht hergibt, ja, muss man so ein bisschen vorsichtig einfach bleiben. Und aktuell hat man eh auch noch so viele mögliche Fallen, die es am Markt gibt, ne, wo man dann ganz gerne mal richtig auf den Deckel bekommt, seien das irgendwelche Quartalszahlen unter den Erwartungen oder diese Geschichte mit diesen chinesischen Aktien, die jetzt heute Nacht noch kam. Ne. Wir hatten ja mal, ich hatte ja mal im Trade Republic Depot ganz kurz diese New Oriental, das ist so ein chinesischer Anbieter von Bildungsdienstleistungen. Und die Aktie müsst ihr euch mal anschauen, die ist ja schon wirklich brutal schwach gelaufen. Aber das ist wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass es nicht heißen muss, nur weil eine Aktie stark gefallen ist, dass die nicht noch weiter stark fallen kann. Ich glaube, die ist heute jetzt nochmal irgendwie 30% im Minus, weil wohl die chinesischen Behörden, da gibt es Gerüchte, dass die wohl denen die Geschäftsgrundlage jetzt entziehen wollen, weil sie ihre Dienstleistungen irgendwie kostenlos anbieten sollen und sowas in die Richtung. Also das ist mal richtig heftig und das zeigt eben auch wieder die Gefahr von solchen Aktien. Und eine Sache will ich nur dazu nur sagen, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob die sich jetzt erholen oder nicht, aber man sieht an dieser Sache einfach auch wieder, dass man nicht sagen kann, ah, okay, ich habe die Aktie im Depot und falls irgendwas passiert, zieht halt mein Stop-Loss, ne? Den habe ich irgendwie 10% entfernt gesetzt oder 5%. Bringt einem aber nichts, wenn die Aktie über Nacht 30% im Minus eröffnet, ja? Dann zieht der Stop eben erst bei minus 30% und man hat viel, viel größere Verluste, wie man eingeplant hat. Ähnliches ist ja dann auch bei Wirecard oder so passiert damals, oder es gibt ja viele Beispiele. Oder dann vielleicht morgens TeamViewer, ne? Die Aktie ist ja dann auch richtig abgeraucht und auch dort hätte man dann, glaube ich, deutlich tiefer erst den Stop gehabt, wie vielleicht geplant. Also Stops können einen zwar natürlich schützen vor großen Verlusten, das schon, aber wenn irgendwas ganz schnell passiert oder über Nacht passiert und es riesige Gaps gibt oder Volatilitätsunterbrechungen, dann kann das Ganze viel schlimmer ausgehen, wie man es geplant hat. Und das ist vielleicht nochmal so eine ganz wichtige Sache, die man noch beachten sollte. Genau.
Man muss ja dazu sagen, wenn China wirklich diesen Schritt geht, das wäre halt ein richtiger Schlag auch gegen die Anlegerkultur. Und ich meine, China-Aktien, US-gelistete China-Aktien oder auch am deutschen Markt, King Hero und wie sie schon alle hießen, die waren ja immer schon risikobehaftet. Und irgendwie setzt sich dieser Trend halt traurigerweise fort. Wir hatten letztens das mit Didi, der Konkurrent zu Uber. Das war schon so eine Sauerei, mehr oder weniger.
Also da bin ich wirklich mal gespannt, was da noch passiert, ne? Weil ja. Ich gucke jetzt mal gerade diese New Oriental, ich bin jetzt halt gerade mal hier, boah, die 46% im Minus, 46,5%, ja. Die war vor kurzem noch bei $20, jetzt ist sie bei $3,42 und die hat immer noch 6 Milliarden MCAP, also hier wurden auch einige Milliarden vernichtet, aber Didi ist auch wieder 10% im Minus, boah. Okay, die ganzen chinesischen Aktien sind vorbörslich, die werden wieder zerrissen. Baidu, ich habe es gerade mal offen. Baidu, Li Auto, Tencent Music, da habe ich auch ordentlich eingezahlt bei der Aktie. Die Speng, Yihang, NIO, alle deutliche Minus. Also da wurden viele Milliarden vernichtet und da ist natürlich jetzt auch die Frage, ich meine, Didi ist 44 Milliarden wert oder so. Und da ist jetzt wirklich die Frage, was machen die USA jetzt dann irgendwie? Ne? Man hat ja gemerkt, dass der Herr Biden auch nicht... also dass er auch die harten Kurs fortführt und wenn die Didi an die Börse bringen und dann die US-Anleger direkt mal Milliarden verlieren, das wird die nicht gerade erfreuen. Ja. Also ganz, ganz gefährliches Pflaster einfach aktuell.
Ja, China tritt irgendwie die westliche Anlegerwelt mit Füßen und irgendwo können sie auch froh sein oder sind ja auf die Investition, was heißt angewiesen, aber es ist ja eigentlich sehr positiv, ja, wenn eben auch westliches Kapital in chinesische Unternehmen fließt und die wachsen. Es bestätigt halt einfach mal wieder den Trend oder was wir auch schon gesagt haben, wenn man sich auf China-Aktien einlässt, dann am besten eben wirklich die großen. Für mich zählen da vor allem eben dazu eine Alibaba oder eine Tencent. Und ich sag mal immer wieder dann auch solche Schockmomente bei Didi oder jetzt auch in dieser Situation, wenn eben alle Aktien grundlos in Anführungszeichen nach unten gerissen werden, sicher wird da irgendwo dann auch mal ein Risikoaufschlag eingepreist. Ist die ein oder andere Chance, aber ja, das wäre die eine Möglichkeit oder man geht eben über Beteiligungsgesellschaften wie eine Prosus oder eine Softbank. Softbank ist ja zum Beispiel auch sehr stark bei Alibaba drin, hat aber dann eben noch andere Beteiligungen. So kann man eben noch ein bisschen versuchen, das Risiko rauszunehmen. Aber alles andere ist wirklich sehr schwierig.
Ja, das ist krass. Alibaba ist auch übrigens, die Entwicklung von der Aktie ist auch mehr als ernüchternd, so will ich es mal sagen.
Klar, für das Wachstum und für die Bewertung müssen die eigentlich wo ganz anders stehen.
Die Bewertung auf dem Papier ist sehr, sehr günstig, aber es ist halt es ist gefährlich, halt so zu argumentieren, weil wer weiß, was da noch alles passieren kann, halt einfach. Ne? Selbst Alibaba, ne, und das haben ja auch immer viele geschrieben, ja, die werden doch ihr Unternehmen nicht kaputt machen und so. Nee, werden sie wahrscheinlich nicht, aber das heißt trotzdem nicht, dass man als Anleger davon dann profitiert und so. Ne? Da gibt es ja, was weiß ich, was es da für Möglichkeiten noch geben könnte, ne, aber es kann ja auch sein, dass die dann irgendwie sagen, ihr das und das dürft ihr nicht mehr machen und die reden halt irgendwann in alles rein oder übernehmen irgendwie die Kontrolle mit und so, also alles nicht ganz ausgeschlossen, ne, bei diesen ganzen Aktien sollte man einfach im Blick haben, also querbeet heute brutalste Verluste bei vielen Aktien und bei den New Oriental minus 48% ist natürlich extrem verlockend jetzt, ne, da mal reinzugreifen, aber am US-Markt ist das so eine Sache, man denkt immer, oh, die Aktie kommt so hoch im Plus rein, jetzt gehe ich nicht mehr kaufen und dann steigt die nochmal 20-30%. Andererseits ist es halt eben auch so, die Aktie kommt mit minus 48% in den Markt rein und die kann trotzdem nochmal weiterfallen. Also ist echt eine schwierige Sache, höchstens mal mit Kleingeld bei sowas mitzocken, aber ich glaube, also vom Wochenende will ich mir da gar kein Ei ins Nest legen irgendwie, also ganz schwierig.
Die Hauptgefahr ist halt auch immer, dass man dann am Folgehandelstag vor vollendete Tatsachen gestellt wird und es gibt halt nochmal ein fettes Downgap. Dahingehend muss man sagen, ist eigentlich der Einsatz von Zertifikaten gar nicht schlecht, weil ich kann ja im Vorfeld im Endeffekt definieren, was ich bereit bin zu verlieren. Mhm. Wenn du jetzt natürlich die physische Aktie nimmst, da kriegst du halt voll auf den Deckel. Ja, also das sind so Situationen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es darauf überhaupt Derivate gibt. Aber vom Grundsatz her, ja, wenn man so Szenarien hat und auf sowas spekuliert, da ist man manchmal mit einem Derivat besser dran, weil man eben ja den Betrag viel besser definieren kann, den man auch dann im Endeffekt
bereit ist. Also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und zum Beispiel eine große Gefahr, die es geben könnte, wenn man sich jetzt so eine New Oriental mal ins Depot packt für einen Rebound-Trade, dass die Aktie einfach ausgesetzt wird. Ne? Ich meine, sowas passiert schon ziemlich häufig. Und es gab ja auch viele Beispiele, wo das dann über Monate war und wo man die Aktie einfach nicht mehr handeln kann. Du hast diese Aktie im Depot, aber du kannst nichts mehr machen einfach. Du bist in der Position gefangen und dann weißt du nicht, kommt die nochmal, wird die nochmal wieder gelistet oder kommt die einfach gar nicht mehr und dann ist es quasi ein Totalverlust, ne? Also Luckin Coffee war ja auch monatelang ausgesetzt irgendwie, ne? Die waren ja auch irgendwie mit diesen Manipulationsvorwürfen oder Bilanz, also das ist schon ziemlich heftig, was da passiert ist. Damals absolut keine Ahnung, ob das hier jetzt auch möglich ist, aber bei so einer Geschichte jetzt hier mit -48% nicht auszuschließen, dass daran da irgendwie die Regulatoren da eingreifen einfach und sagen, Kurs wird ausgesetzt, wir wollen jetzt erstmal ein Statement vom Unternehmen hören oder so.
Im Endeffekt hast du dann halt zwei Belastungsfaktoren. Zum einen, dein Kapital ist gebunden, aber zum anderen ist eben auch dieser emotionale Stress, weil du ja im Endeffekt auch jeden Tag nicht weißt, okay, wird sie wiederum aufgenommen, wo findet der erste Kurs statt? Und ja, manchmal muss man sich sowas dann einfach auch nicht antun für ein paar Prozent Rendite. Es gibt deutlich bessere Chancen. Da ist die Disziplin oft wichtig.
Ja, genau. Also Kapitalschutz steht an erster Stelle und wenn man so ein Ding handeln, also vor dieser News hätte ich gesagt, maximal 5% Depotgewichtung bei so einer China-Aktie. Ich habe ja gesagt, 10% bei solchen normalen Aktien, sowas wie Apple, kann man mit 10% gewichten in einem großen Depot, in einem kleineren Depot, vielleicht sogar noch höher, je nachdem. Aber so eine China-Aktie maximal 5% und selbst wenn sowas dann ausgesetzt wird, da hat man halt einen 5% Rücksetzer im Depot, aber den kann man halt auch einfach überleben. Ja. Aber wer hier jetzt sagt, geil, was eine Chance, Aktie -48%, ich gehe mal kurz all in. Ja. Wenn du Glück hast, schiebst du dein Depot an einem Tag um 20% hoch. Ne. Das kann ein, zwei, dreimal gut gehen und beim vierten Mal wird das Ding halt ausgesetzt und du bist pleite. Also und das ist manchmal auch dann so ein falscher Anreiz und so. Ne. Wenn Leute mit Aktionen, die Harakiri sind, auch noch erfolgreich sind. Ne? Und dann denkst du, oh geil, ich habe Börse verstanden, das ist ja voll einfach. Ich gehe einfach bei -50% in eine Aktie rein und dann steigt die. Ja, wie gesagt, das kann klappen, aber muss nicht klappen einfach. Deswegen, also ich werde sowas weglassen oder wenn ich da die zocke, dann kaufe ich da mal wirklich für 0,5% von meinem Depot die Aktie oder so. Und selbst wenn die ausgesetzt wird, ist es dann nicht wirklich relevant. Also, aber ich glaube, ich mache da einfach gar nichts. Aber ich gucke es natürlich mal entspannt von der Seite jetzt erstmal an, weil das natürlich schon ziemlich heftig ist, was da einfach passiert. Genau.
Man muss auch immer klar differenzieren, das ist eben wirklich wilde Zockerei und für mich ist erfolgreiches Trading, wenn man eben eine gute Situation hat, einen guten Nachrichtenimpuls, dann kann man auch mal beherzt zugreifen, ja, und dann kann ich auch ein Chance-Risiko-Verhältnis viel besser definieren. Aber gerade immer dieses Zocken und damit meinen vermeintlichen Erfolg zu haben an der Börse, also ich würde mal behaupten, auch unter dem Strich wird man bei diesen Zocks nicht wirklich viel Geld verlieren, nicht wirklich viel verdienen. Es ist wirklich, mal geht's gut, mal schlägt's aber dann voll doch wieder in die andere Richtung um und das ist halt auch immer oft mit sehr viel Stress verbunden. Und dann lieber bisschen konservativer und eben sich auf die Situationen beruhen, wo ein viel besseres Chance-Risiko-Verhältnis vorliegt. Und da dann lieber mal ein bisschen mehr aufs Gas gehen und nicht so konservativ, wenn wirklich eine gute Chance vorliegt, mit einer positiven Überraschung, aber nicht hier mit diesen Geschichten, wo man halt nicht weiß, wo das im Endeffekt noch hinführt. Kann sein, dass daraus jetzt wieder irgendwie Spannung zwischen USA und China entsteht, weil irgendwann USA sich einstellt. Die wollen ja schon auch ein bisschen die harte Kante halten, die ja auch Trump gefahren ist in irgendeiner Form, hat ja Biden auch schon durchsickern lassen. Also ja, wieder sehr spannend, was da jetzt
Ja,
passieren wird.
genau. Also da kann jetzt über Nacht auch wieder kommen, USA setzen die und die Aktien auf die schwarze Liste oder USA
Genau.
denken über Delisting nach. Sowas, mit
Genau.
sowas musst du jetzt jeden Tag rechnen, wenn du solche Aktien handelst. Und da ist
Ja.
ja die Frage, was willst du einfach riskieren? Und bei mir ist
Ja.
es einfach so, ich will das gar nicht riskieren, deswegen halte ich solche Aktien nicht über Nacht, ganz einfach.
Nö,
Und
mich
ja.
interessiert es auch nicht. Ich lasse das außen vor.
Genau. Okay, aber apropos, lieber auf gute Stories schauen, ne? Oder gute Quartalszahlen, gute Newsimpulse. Wie gesagt, wir haben jetzt aktuell das Problem, wir sind im Sommerloch. Die Aktien reagieren teilweise eben nicht auf gute Newsimpulse oder auf gute Stories. Trotzdem, und das hatte ich letztens auch in meinem Livestream gesagt, ist es jetzt quasi umso wichtiger, die guten Stories weiter zu verfolgen. Einfach, denn wenn der Markt irgendwann wieder anspringen sollte, nach dieser Sommerpause werden es wahrscheinlich genau diese Aktien sein, die dann wieder gefragt sind, weil es operativ einfach extrem gut läuft. Ne? Und da muss man jetzt so ein bisschen seine Hausaufgaben einfach machen und immer schauen, welche Aktien denn gefragt sind. Und da können wir jetzt mal kurz mal ein bisschen so schauen, was noch weiter interessante Stories sind am Markt oder was du auf der Watchlist hast oder was du vielleicht schon so ein bisschen sogar im Depot hast. Kannst du dir mal einfach anfangen?
Genau, also nochmal vielleicht auch ergänzend zum Gesamtmarkt. Die Grundproblematik ist einfach, dass eben diese Ausverkäufe auch wirklich nicht mehr sich so entladen wie vor ein paar Jahren. Ein Bullenmarkt ist immer wieder geprägt von scharfen Rücksetzern, aber früher waren die in einer viel höheren Intensität, dass man wirklich so oftmals lehrbuchartig hatte, eine Beschleunigung der Abwärtsbewegungen über 2 bis 3 Tage. Und dann kam es eben immer noch mal zu so einer kleinen finalen Übertreibung. Ja, Marktteilnehmer sind massiv nervös, schmeißen ihre Aktien, nehmen Gewinne mit, Stops werden gerissen. Dann hattest du eben mal noch diese -8, -10%. Und dann konnte man auch wieder beherzt zugreifen. Und das waren dann oft auch charakteristischere Chancen auf ein deutliches Standbein im Trend. Was wir jetzt aber in den letzten Wochen und Monaten, auch schon in den Jahren zuvor gesehen haben, oder halt jetzt sagen wir mal die letzten 1 bis 2 Jahre, dass es eben gar nicht mehr wirklich zu diesen wirklich kurzfristigen Übertreibungen kommt, sondern wenn du dir auch mal die Nasdaq anschaust, es ist nicht wirklich viel passiert und aus dem Stand heraus hat sie halt einfach wieder nach oben gedreht. Und das kann man eben auch bei vielen Einzelaktien beobachten, konnte man auch Anfang der Woche. Und das macht es eben auch so schwierig, antizyklisch hier vernünftig einen Einstieg zu finden. Und wenn man jetzt aber nach oben hinschaut, wird das CRV eben auch immer wiederum schlechter, weil wir eben sehr fortgeschritten schon sind in dieser Trendbewegung am Gesamtmarkt. Und daraus ist oft das Fazit, bevor ich hier versuche, jetzt noch ein paar Prozente rauszuquetschen, habe aber hingegen ein deutlich höheres Abwärtspotenzial, ist man eben auch manchmal besser beraten, man macht weniger bis nichts oder ist wirklich sehr, sehr selektiv, extrem streng, enge Risikotoleranzen. Und wenn man Gewinne hat, dass man die auch relativ schnell eintütet, einfach nur aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten. Das noch
Ja,
ergänzend, ja.
und eine Sache von mir noch, ihr müsst euch mal den Chart vom S&P 500 anschauen. Jetzt die Kerze von vor 4 Tagen, das war doch, das war der Montag, dann oder Dienstag, ne, wo dieser riesige Ausverkauf einfach kam. Wir sind einfach, was war das denn am Ende, fast 3% runter. Und das Geile ist, die Kerze danach hat einfach diese komplette Abwärtsbewegung, wo du dachtest, ui, okay, jetzt knallt es aber richtig. Jetzt bricht der Trend irgendwie, hat einfach am nächsten Tag aus dem Nichts komplett wieder wettgemacht quasi. Ja. Und das ist halt schon krass. Da kann man zum einen, man kann quasi doppelt veräppelt werden. Ich glaube, die Shortseller, die da reingegangen sind, die haben jetzt direkt mal riesige Verluste. Oder wenn du halt ausgestoppt wurdest aus den ganzen Positionen und jetzt deine Position alle aufgegeben hast, jetzt guckst du dem Markt halt hinterher. Und das ist halt auch nochmal so ein. Das könnte nochmal ein Indiz dafür sein, dass es jetzt eben wirklich nochmal ans oder übers Allzeithoch geht und dann kommt die FOMO wieder rein. Aber ja, deswegen. Also es ist schon wirklich extrem schwierig einfach. Aber genug zum Markt jetzt allgemein. Wir können jetzt nochmal vielleicht ein paar Stories einfach durchgehen, die trotz des Sommerlochs interessant sind, wo man einfach seine Augen noch drauf richten könnte.
Genau, es gab ja diese Woche auch wieder ein paar gute Newsimpulse. Ich meine, was zum Beispiel brutal durchgezogen hat, war aber auch stark, war GFT.
Ja.
Oder zum Beispiel gestern Amadeus Fire, die haben ja auch die Prognose angehoben und da ist man eigentlich zum Opening auch noch zu einem recht guten Kurs reingekommen. Letztendlich musste man aber doch wiederum schnell sein und auch hier hat man gesehen, es war eher der bessere Ansatz, auf sichere, schnelle Gewinne zu setzen. GFT ist ja auch schon fortgeschrittener gewesen in der Aufwärtsbewegung. Bei Amadeus Fire hätte ich mehr Nachhaltigkeit eigentlich erwartet, nach dem, was gemeldet wurde. Aber um das geht's halt. Wenn man gerade trifft, am besten die paar schönen Prozentpunkte eincashen und auf die sichere Nummer gehen. Und die Titel kann ich dann auch wiederum nur empfehlen, wie du auch schon gesagt hast, wirklich auf einer Watchlist zu führen, weil zum Beispiel auch nach der Prognoseerhöhung von ADVA. Die hat es ja dann am Montag auch mit in die Tiefe gerissen. Nicht so stark, wie ich gerne erwartet hätte, dass man wirklich mal reinladen kann. Mhm. Aber man sieht dann auch, wie schnell sich solche Titel wiederum erholen können. Jenoptik hatten wir.
ADVA, 1 Euro hoch direkt wieder.
Ja.
Also,
und ein Euro ist ja bei der Größe von Aktie oft auch wirklich ist ein schöner Profit.
Ja, 8% waren das dann an einem Tag auf einmal. Und ich bin viel zu früh raus. Und dann geht natürlich noch auf über 13. Aber so ist es halt, ne?
Ja, es, im Endeffekt ist krass, was gerade passiert. Ist wirklich anspruchsvolles Marktumfeld. Aber vom Grundsatz her, wenn der Markt dann eben beginnt, ja, so ein Bounce einzuleiten, dann fühle ich mich eben wesentlich sicherer, wenn ich auf Aktien setze, die zuletzt eben mit positivem Newsflow aufwarten konnten, wie so eine Art war, die sich dann auch viel schneller wiederum erholen können und direkt auf neue Hochs ausbrechen. Also sieht man ja nicht selten. Und so würde ich genauso jetzt wieder vorgehen. BayWa hat ja noch auch eine deutliche Prognoseerhöhung in den Raum gestellt. Da bin ich auch noch mit dabei. Das hatte ich ja in Discord auch geschrieben. Hätte ich mir jetzt auch noch ein bisschen mehr erwartet. Lasse ich mal noch laufen. Aber ja, Jenoptik war ein sehr starker Newsimpuls. ASML, da läuft es ja auch weiterhin wie geschmiert. Daraufhin sind ja dann auch andere Chip-Ausrüster wieder angesprungen, also im Endeffekt die ganzen Chip-Aktien. Eine WashTec hat eine leichte Prognoseerhöhung gehabt. Was hatten wir noch? Die Villa Euer-Boch, die hält sich eigentlich auch ganz gut, steht unmittelbar vor einem Ausbruch auf neue Hochs. Mhm. Genau, und diese Titel alle akribisch sammeln, innerhalb der Berichtssaison sich auf eine Watchlist packen. Entweder, wenn der Markt weiterzieht, ich glaube, Villa Euer-Boch sieht gar nicht so schlecht aus, weil die eben jetzt auch sich eine kleine Verschnaufpause gegönnt hat, aus so einer Situation heraus versuchen, ein gutes CRV rauszuarbeiten. Oder zu sagen, okay, wenn es dann wieder schärfer nach unten geht, dass man dann halt bevorzugt bei den Aktien zugreift, weil da eben die Chance auf einen Rebound viel, viel größer ist.
Genau.
Ja, das waren eigentlich so die Highlights, die Woche GFT, Amadeus Fire, BayWa, ASML, heute noch ProCredit, da soll auch die Rentabilität steigen in 2021. Da habe ich mir jetzt auch mal testweise eine Position geholt bei 8 Euro. Schauen wir mal, ob es hält. Könnte einen neuen Aufstieg begründen. Wenn es nicht zieht, gehe ich auch wieder raus. Im aktuellen Umfeld habe ich auch keine Lust, groß was zu riskieren. Weil wenn der Verkaufszug wieder dominiert, dann haben es oft auch die besten News-Impulse schwer. Ja. Das haben wir ja schon oft erlebt.
Ja, genau, dann wird eh alles abverkauft. Ja, ich habe, was mir jetzt noch aufgefallen ist, hatte ich auch geschrieben, dass die Autobauer, und deswegen ist der DAX ja auch wieder so stark, dass die sich wieder recht wacker halten. Ich meine, die Zahlen waren auch sehr, sehr gut gewesen, aber jetzt haben sie ja alle gesagt, es gibt Chipmangel, ist auch nichts Neues, aber dass die Produktion halt bei Daimler jetzt massiv gesenkt werden muss und so, hätte man auch sehr negativ dann auffassen können, aber der Markt hat das eigentlich ziemlich gut weggesteckt, also scheint zumindest diese Chip-Problematik jetzt in den Kursen ganz gut eingepreist zu sein bei den Autobauern. Und dementsprechend, eine Daimler hat ja bei 70 einen schönen Boden, eine Volkswagen waren, glaube ich, bei 200. Also solche Aktien kann man dann auch immer mal im Blick behalten. Und falls der Markt mal korrigieren sollte und Richtung dieser Marke läuft, dann kann man die immer mal wieder aufsammeln. Ich finde noch die Story bei Lang & Schwarz weiter sehr interessant. Die Aktie ist auch endlich angesprungen. Ich hatte da zwischendurch auch ordentliche Buchverluste, bin auch zwischendurch mal raus, dann wieder so ein bisschen rein und hatte dann eine Position. Und da wurde jetzt gemeldet, dass es 8 Euro Dividende pro Aktie gibt. Ja, das wird muss jetzt noch, ich glaube, auf der Hauptversammlung dann bestätigt werden oder so. Und dann kommt ja noch der Aktiensplit, also 2 ordentliche Kurstreiber eigentlich in der Aktie. Und die Bewertung ist ja auch relativ niedrig eigentlich. Klar, wir sind jetzt aktuell im Sommerloch, ne? Und man merkt, dass die Umsätze an den Börsen niedriger sind, aber das ist im Endeffekt jedes Jahr so. Und wenn es normal läuft, dann wird das auch wieder im September, Oktober deutlich anziehen und dann kann es auch wieder sein, dass es da verrückte Kursbewegungen gibt bei irgendwelchen Meme-Stocks oder Impfstoffaktien oder weiß Gott was alles und dann scheppert es wieder richtig in der Kasse sozusagen bei der Baderbank und bei Lang & Schwarz. Also diese beiden Stories sind auch weiter ziemlich interessant und Lang & Schwarz sogar jetzt über 130 Euro, also ja, könnte sich jetzt nach oben wieder absetzen einfach, finde ich ganz interessant. Und ansonsten, ich hatte ja auch zum Beispiel so wie Zalando noch getradet, die hält sich auch am Allzeithoch. Ich glaube auch, dass hier richtig gute Zahlen kommen werden, aber ist halt schwer zu sagen, wie die Aktie darauf dann noch reagiert. Immer mal auch Gewinne einfach mitnehmen. Ich bin bei Zalando jetzt auch gar nicht mehr drin, sondern hatte da, ich glaube, gestern die letzten Stücke verkauft. SAP habe ich noch im Blick, da habe ich jetzt auch nochmal eine Trading-Position aufgebaut. Die Zahlen wurden ja auch abverkauft, die Zahlen waren eigentlich solide. Aber hilft einfach aktuell nicht. Aber es gab jetzt ordentlich Insiderkäufe und solange die Aktie über 115 bleibt, dann bleibe ich auch drin. Und bei Orsted bin ich auch immer noch dabei. dachte eigentlich, sie zieht jetzt über 130 Euro direkt, aber ja, gestern waren die Aktien aus dem Sektor Windenergie stark, heute sind sie wieder aus dem Nichts einfach schwach, ne? Das ist halt, es ist einfach so, ist mega anstrengend, aber das ist so eine Aktie, der gebe ich einfach mal ein bisschen Luft bis 120 Euro, solange die da drüber bleibt, bleibe ich einfach mal drinne. Die TeamViewer-Story hatten wir schon öfters angesprochen. Ich meine, die Aktie hält sich eigentlich auch ganz gut, ne, bei, im Bereich über 29 Euro. Jetzt habe ich auch noch eine kleinere Position bei mir im Depot. Und was mittelfristig auch interessant ist, wo es wahrscheinlich eine Prognoseerhöhung geben wird, ist Bechtle, auch ein IT-Dienstleister, hatte der CEO, ich glaube, in der Börsenzeitung gesagt, dass das zweite Quartal auch sehr gut war und dass sie jetzt in Kürze dann drüber nachdenken, die Prognose zu erhöhen. Chart sieht eigentlich auch ganz gut aus, lief lange seitwärts und setzt sich so ein bisschen nach oben jetzt ab. Also auch Bechtle finde ich eine ganz interessante Sache. Und ich glaube, nächste Woche kommt die Deutsche Bank. Ja, das wird auch spannend eigentlich. Müsste eigentlich auch ein recht solides Quartal gewesen sein bei der Deutschen Bank. 10-Euro-Bereich ist ganz, ganz gute Unterstützung. Da ist sie immer gedreht. Aber ja, bei den Zahlen ist es halt auch so eine Sache. Wenn es enttäuscht, kann die Aktie auch mal minus 10% machen. Also auch hier muss man ein bisschen vorsichtig einfach sein, aber das sind so jetzt so ein paar Aktien. Am 2G Energy hatte noch jetzt zuletzt einen ganz guten Auftragseingang gemeldet, ist ja auch so ein Play im Bereich Wasserstoff. Der Sektor, ja, kurz hochgezockt, jetzt tut er sich wieder irgendwie gerade schwer die letzten zwei Tage, ja. Ist irgendwie auch noch nicht reif für jetzt richtige Aufwärtsbewegungen, habe ich so das Gefühl, aber trotzdem habe ich im Blick diese ganzen Aktien einfach, genau. Das war es jetzt von mir auch im Groben, was ich so habe.
Ja, man muss sich auch bewusst machen, auch mit Zalando und Co., was da letztendlich kurzfristig noch zu holen ist. Also solche Aktien werden einfach mal interessant, wenn die mal wieder um 20% oder so einbrechen. Ja. Sieht jetzt das vielleicht nach einem Wunschkonzert aus, aber irgendwann wird es, denke ich, auch mal wieder passieren. Ist nur eine Frage der Zeit, auch bei den Autobauern. Irgendwo hängen sie ja doch immer am Gesamtmarkt fest. Und ja, ein paar Prozentpunkte, klar, sind auf jeden Fall immer gut. Da ist Timing halt wichtig, aber ansonsten ist gerade wirklich schwierig, alles ein bisschen festzufahren.
Zumal die Trends irgendwie jetzt mittlerweile sogar auch Intraday mehrmals wechseln. Ja, teilweise genau. Erst Autosektor stark, dann noch wieder Versorger stark, dann auch immer wieder E-Commerce stark. Ja. Also man wird sehr, sehr schnell auf dem falschen Fuß erwischen. Deswegen hatten wir ja gesagt, weniger ist mehr einfach, genau. Jetzt können wir nochmal ganz kurz vielleicht auf die Fragen noch eingehen. Es gab ja
Also einen Punkt habe ich noch, weil du auch Daimler angesprochen bist. Hau den noch aus, ja. Genau, da habe ich jetzt gestern noch eine Headline gelesen, dass man ja wirklich auch Gas gibt beim Ausbau der Elektromobilität und dass man jetzt auch in die Produktion von Batteriezellen einsteigen möchte und es nicht zu knapp. Man plant ja 8 Gigabatteriefabriken inzwischen. Da wird ja wahrscheinlich dann auch am meisten zu holen sein von der Marge her. Also man folgt den Spuren gefühlt von Elon Musk mit der Gigafactory. Und was mir auch aufgefallen ist, einige dieser Aktien aus dem E-Mobility-Bereich, die haben ja auch diesen Markteinbruch Anfang der Woche erstaunlich gut weggesteckt. Die hatten wir ja letzte Woche auch nochmal thematisiert. Also der Sektor, da könnte wirklich auch noch Schwung reinkommen. Auch von der Aumann war ich positiv überrascht. Die hat sich relativ schnell wieder gefangen. Mhm. Allerdings sind jetzt Anschlusskäufe ausgeblieben. Nemanz steht gut da. Yumikos, glaube ich, auf ein neues Hoch ausgebrochen. Ibutech liefert ja das Batteriematerial. Und wenn ich jetzt eben solche Nachrichten lese, wird natürlich da auch interessant sein, mit wem Daimler da zusammenarbeiten wird. Und ja, wer weiß ja nicht, ob mit Nemanz zur Fertigung der Batterien, diese Produktionsstraßen.
Warta ist ja auch mit dieser Warta ganz schnell entladenden Batterien. Genau. Ist halt echt die Frage. Ne?
Also man sieht eben die Tragweite des Themas und gerade wenn dann Daimler einsteigt und einen zweistelligen Milliardenbetrag investiert, ich glaube 40 Milliarden, aber ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, ich kann es nicht mehr genau sagen, zweistellig war es, da geht was und ich glaube, den Sektor sollte man definitiv auf dem Auge behalten. Ich poste nachher mal noch eine Watchlist mit ein paar Werten, also da gehört auch weiterhin Samsung SDI und wie sie alle heißen. Das ist so ein Sektor, da könnte ich mir vorstellen, da könnte sich die ein oder andere Aktie auch wirklich noch vom Gesamtmarkt abkoppeln, wenn entsprechende News kommen. Aber ansonsten jetzt gerade ist echt weniger mehr und ich fühle mich einfach zunehmend mit einer höheren Cashquote wohl. Dann kann ich keinen negativen Überraschungsmoment erleben, gerade dann auch im Urlaub den ein bisschen präsenter erleben. Und nach oben hin bezweifle ich halt auch, dass jetzt noch so viel zu holen ist im Endeffekt.
Aber es ist noch meine Meinung. Bezüglich Elektromobilität, wer es spekulativer macht, gibt ja auch die ganzen Lithium-Aktien noch. Ne? Die sind, die schwanken natürlich auch ziemlich heftig. Ja. Sowas wie Orocobre ist jetzt auch in Australien nach oben ausgebrochen. Die hatten recht gute Produktionszahlen, sind ein recht großer Player. Es gibt, er hat ja gesagt, es gibt diese Ganfeng noch aus China. Es gibt diese Standard-Lithium, die mit LANXESS zusammenarbeiten. Diese Millennial-Lithium soll ja übernommen werden. Ne? Dann gibt es ja noch diese Livent oder Abermale. Da gibt es ja einige Player. Also auch dieser Sektor, also wenn der Lithiumpreis hoch bleibt und wenn man so sieht, was die Autobauer planen, gibt es da eher eine Angebotslücke, ja, dann könnte diese Aktie natürlich auch einen richtigen Hype erleben. Aber ist natürlich sehr spekulativ, aber wer es spekulativ mag, sollte das auf jeden Fall mal mitverfolgen. Jetzt sehe ich gerade, wir haben
Absolut.
sogar noch einige Fragen bekommen.
Ja, dann widmen wir uns mal denen.
Ja, bitten uns dem noch ein paar Fragen noch. Wir haben ja schon wieder hier 40 Minuten geredet. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wo die Fragen reinkamen. Ich glaube, die erste Frage, ach genau, die war zur Jobapotheke, ne? Worauf kann man oder sollte man schauen? Genau, ich glaube, es ging um diese Prognoseanpassung von gestern. Wenn so eine Prognosesenkung kommt, und die kam gestern nachbörslich, im Endeffekt, worauf man achten soll oder wie man sowas handeln soll, ja? Das war so die Frage. Genau, zu Shop-Apotheke. Kannst du dazu was sagen? Ansonsten kann ich es mal probieren, einfach was dazu zu sagen, wobei ich zum Beispiel heute ja auch daneben lag. Ja. Also
Also
kein gutes Beispiel.
es ist halt immer die Frage, was steckt in der Nachricht drin? Wie nachhaltig ist das Ganze? Nimmt es einen Auswirkungen zum Beispiel auf die Folgequartale? Und wie stark ist eben der Vertrauensbruch? Und Shop Apotheke hat ja in letzter Zeit immer wieder schon Probleme, gerade auch E-Rezept. Dann gab es wieder eine Verschiebung. Die Margen in dem Segment sind ja eh dünner. Das hat die Aktie ja auch schon im Endeffekt unter Druck gebracht. Und manchmal ist dann halt so, die Führungsriege, die versucht das alles noch so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Aber mit den nächsten Zahlen sieht man halt doch, ja, okay, das war halt eher Makulatur. Und ist immer die Frage so, wie stark ist der Vertrauensbruch? Und bei Shop Apotheke muss ich auch sagen, da ist inzwischen von mir auch kein wirkliches Vertrauen mehr da. Und dann lasse ich dann doch eher die Finger. Es gibt natürlich Meldungen, wo irgendwie es zu einem Einmaleffekt oder kommt, oder es gibt so eine Verschiebung, dass eben das Ganze nicht umsatzwirksam wurde oder vom Auftragseingang her, sondern erst im Folgequartal. Sowas verzeiht man eher, wie dann eben sowas, wo eigentlich die ganze Zeit irgendwie beschönigt wurde, aber die harten Fakten sehen dann auch nochmal deutlich schlechter aus. Und das Siemens Energy war ja auch ähnlich, deswegen hat es die Aktie auch so gebeutelt, weil das eben auch nicht gerade schön kommuniziert wurde und weil es eben so ein Geschmäckle hat, wie man schön sagt, dass die Probleme eigentlich schon früher da waren, aber man sie so ein bisschen versucht hat zu vertuschen.
Also bei Shop Apotheke wurde die Umsatzprognose und die EBITDA-Marge deutlich gesenkt und das Management hat gesagt, es liegt daran, dass sie anscheinend keine Arbeitskräfte finden und an Logistikgeschichten und so weiter. Hat sich für mich irgendwie aber nicht so plausibel angehört. Deswegen war ich sehr skeptisch und sie hatten auch davor schon gesagt, es wird schwer, die Prognose einzuhalten. Also man konnte damit rechnen, dass eine schlechte News kommt. Das ist auch schon mal eine wichtige Sache. Und wenn der Markt schon mit irgend sowas rechnet, dann stehen die Chancen für einen Rebound natürlich gar nicht so schlecht. Aber ich hatte jetzt im Beispiel Shop Apotheke auch nichts gemacht. Ich hatte heute Morgen geschrieben, Bereich 120 ist das Verlaufstief. Wenn der hält, kann man auf einen Rebound setzen. Ist bis knapp, ich glaube, bis 121 ist sie gefallen und danach richtig hoch. Also hätte ich nicht gedacht, dass sie sogar ins Plus dreht. Also ja, ist anscheinend so, dass der Markt dem Management vertraut. Sie hatten ja auch gesagt, dass es irgendwie nur kurzfristige Effekte sind und so und nicht langfristig. Und da ist halt wirklich, wie der Markt gesagt hat, die Frage, glaubt man denen oder nicht? Aber die großen Fonds glauben denen anscheinend und haben die Aktie hochgekauft. Aber ich war vorhin ganz kurz short, aber habe damit 1,50 € Verlust oder so pro Aktie wieder eingedeckt. Ich dachte, es ist nur eine kurze Gegenbewegung und danach rutscht sie wieder ab, aber war nicht so deswegen. Aber long mache ich in der Aktie jetzt auch einfach gar nichts. Deswegen.
Man könnte es vielleicht nochmal verallgemeinern. Wenn ich eine Aktie habe, die schon sehr stark gelaufen ist und dann kommt so ein massiver Schlag ins Kontor mit einer fetten Gewinnwarnung, dann ist natürlich das Abwärtspotenzial mit am größten. Ja, wenn oft auch schon Vorschusslorbeeren gegeben wurden, wenn die Erwartungshaltung an das Unternehmen schon sehr hoch ist, auch was die Bewertung betrifft. Der andere Fall ist wiederum, wenn ein Unternehmen massiv geschlachtet wurde, ja, und dann kommen nochmal die negativen Nachrichten, dann ist es oft auch schon so, dass der Kurs schon das meiste Negative vor und weggenommen hat und dann beginnt die Aktie aber wiederum zu steigen, wenn man auch gesagt hat, okay, das wurde alles eingepreist, jetzt beginnt man wieder in eine rosigere Zukunft zu schauen. Aber dahingehend fand ich jetzt, ist die Shop-Apotheke auch noch nicht zu stark abgestraft worden, dass man jetzt hätte Angst haben müssen, dass diese starke Intraday-Aufwärtsbewegung so dynamisch verläuft. Also ich habe es ihr auch nicht zugetraut.
Ja, genau. Also im Endeffekt ist es immer dann ein Trial and Error einfach, ne? Und es ist auch so ein bisschen viel Erfahrung bei der Shop-Apotheke, genau. Hat mir dieser Abwärtstrend im Endeffekt vorher auch nicht ausgereicht, um zu sagen, jetzt ist alles schlecht im Kurs drin, weil die Bewertung auch einfach weiter hoch ist. Ne? Deswegen, ja, Pech gehabt. So, das kam jetzt noch eine Frage zum Thema China-Aktien. Ich meine, wir hatten so ein bisschen drüber gesprochen. Der Michael Kissig von Intelligent Investieren hat gesagt zu Oriental Education, dass es quasi eine Enteignung ist, die da anstehen könnte. Und wenn das Fakt wird, wäre diese staatliche Willkür ein K.O.-Kriterium für alle China-Aktien. Wie wir das sehen. Ne? Ich hatte da gerade eben auch schon was zu gesagt.
Ich habe ja schon. Wir haben es ja eigentlich, ich habe die Frage gesehen, wir haben es ja eigentlich abgehakt. Im Endeffekt. Ja, genau.
Die kleineren Aktien. Bin ich die ganze Zeit schon skeptisch zu China-Aktien. Ja. Ne? Und ich glaube zwar nicht, dass jetzt dann alles direkt verstaatlicht wird, aber es kann gut sein, wenn das passiert. Und das sieht man jetzt auch gerade vorbörslich, dass dann.
Der Markt diskutiert ja schon. Es findet ja schon eine Preis. Findung genau. Neu statt ja, und genau.
Das ist halt die dass das Risiko mit eingepreist wird. Man hat es auch bei genau. Alibaba und so gesehen, dass die da mal bei den Börsengängen und so einfach dazwischen schlagen können und das Risiko ist einfach da und deswegen würde ich auch mit diesen China-Investments, also ich persönlich halte mich dort einfach sehr zurück und vor allen Dingen auch aus dem Fall zum Beispiel, weil man ja auch mit einer BASF oder mit einer Volkswagen extrem stark auf Wachstum China setzen kann. Man braucht ja nicht unbedingt direkt chinesische Unternehmen. Ne? Also mir ist es aktuell mit der ganzen politischen Lage einfach zu riskant und deswegen halte ich mich da auch einfach raus. Aber ob das jetzt natürlich direkt ein K.O.-Stoß für alle ist, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht wollen sie auch nur einmal jetzt in die harte Hand zeigen und danach wird es wieder gemäßigt. Da ist es schwer zu sagen.
Es ist halt auch sehr schade, weil im Endeffekt mit einer Alibaba und mit einer Tencent deckst du halt echt schon einen großen Teil von China ab, um von diesem Wachstum profitieren zu können. Also es wäre ein einfacher Vehikel, ja, um diesen Trend zu spielen. Aber man sieht ja, wie es eskaliert und da gilt es dann immer eben Chance-Risiken abzuwägen und womöglich stehe ich dann halt doch da mit einer BASF oder ich sag mal, wenn bei Bayer endlich auch mal es einen finalen Schlag gäbe, dass man weiß, okay, so hoch sind die Schadensersatzforderungen bezüglich dieser Glyphosat-Geschichte, dann hätte die Aktie auch wieder massives Aufwärtspotenzial. Ja, in guten Zeiten können die ihre 5 Euro pro Aktie verdienen und dann reden wir hier auch auf Sicht von, sagen wir mal, vielleicht von 2 Jahren über einen Verdoppler, ja. Mhm. Deswegen, ja, dann muss man halt seinen Fokus wiederum auf den deutschen Markt richten. Oder auf andere Aktien, heißt jetzt nicht Bayer jetzt zu kaufen, ja, es ist ja immer noch die Problematik mit diesem Skandal. Aber ich habe dieses Szenario genauso auf dem Schirm und wenn da jetzt mal irgendwas final käme, dass man wirklich sich einigt auf Betrag X, das könnte der Start von einer neuen Bewegung für Bayer sein.
Ja, das denke ich auch, habe ich auch weiterhin auf dem Schirm.
Und dann kann man reinladen, ja, dann kann man da wirklich mal reinladen.
Ja. Jetzt kommt noch eine Frage bezüglich Notizen machen. Ich habe ja immer gesagt, ne, schreibt euch mal auf, wo gab es gute Nachrichten, wo gab es schlechte Nachrichten. Wie das in der Praxis aussieht oder wie wir uns Notizen machen. Aber ich kann ja kurz was sagen. Also du machst ja zum Beispiel auch, du machst ja wirklich immer so eine Watchlist und postest die auch morgens einfach. Oder so in die Richtung wie die Goldesel Top 10 Watchlist. Einfach die Aktie aufschreiben und dann die letzten Nachrichten, die es dazu gab, kurz nochmal runterschreiben. Zum Beispiel BASF gab eine Prognoseerhöhung, gab Insiderkäufe und sonst was. Sowas kann man sich einfach in eine Excel Liste einfügen und wenn man dann immer mal drüber schaut und dann erinnert man sich wieder dran, wenn man so wie ich den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, ich weiß nicht, also ich kann mir keine Geburtstage merken, das ist echt ganz schlimm, da irgendwie fehlen mir da Synapsen, aber so Kursticker-Symbole oder dass es irgendwann vor Wochen und Monaten mal gute oder schlechte Nachrichten bei Aktien gab, die merke ich mir einfach irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das mache und das weiß ich dann immer, dass irgendwie bei Daimler eine Prognoseerhöhung gab, dass es Insiderkäufe gab und ja, das habe ich irgendwie abgespeichert und gucke dann halt natürlich dann immer nochmal nach über die News-Ticker und so weiter, aber wäre das natürlich jetzt nicht so, wie ich den ganzen Tag mache, bietet sich es einfach an, das aufzuschreiben, in dem Stil von der Goldesel Top 10 Watchlist, würde ich einfach sagen, ne? Oder wie der Markt es vormittags einfach postet, kurz und prägnant, so Aktie, was sind die letzten Treiber gewesen und so weiter und dann hat man das immer ganz gut im Blick.
Genau, also bei mir ist es so, eigentlich in dem Moment, wo ich die Aktie mir dann wirklich auch auf die Watchlist packe, da habe ich die Story so ein bisschen dann auch schon abgespeichert. Aber wichtig ist, dass man sie wirklich auf die Watchlist packt und diese Watchlist eben auch immer auf dem Laufenden hält. Also was negativ war, fliegt raus. Was positiv war, kommt hinzu. Und dann muss man eben klar differenzieren. Die Watchlist ist das eine, wenn man da ein bisschen Probleme hat, das zuzuordnen, reichen ja einfach mal sich ein paar Stichpunkte mit Buy-Rating, gute Zahlen. Der Danny macht es ja auch morgens immer in so einer schönen Übersicht, kurz und prägnant. Das reicht ja immer nur kurz, um den Bezug herzustellen. Und das andere sind eben Erkenntnisse. Ja, und wenn ich eben gewisse Fehler einmal gemacht habe, ist okay, ein zweites Mal vielleicht auch noch, aber beim dritten Mal sollte man halt sollte das Learning einsetzen und dahingehend wirklich, wenn es mal wieder einen Tag war, wo man gelitten hat oder es ist was gut gelaufen, man kam wieder zu einer neuen Erkenntnis, da kann ich auch nur empfehlen, diese niederzuschreiben, weil das wirkt einfach anders. Das war ja früher auch so. Du kannst noch so viel lernen, wenn du es aber mal geschrieben hast, dann geht es viel mehr in Fleisch und Blut über und ja, nicht übertreiben jetzt mit Tagebuch anfangen etc. Aber wenn man mal wieder eine gute Erkenntnis hatte, niederschreiben und dann hat man irgendwann alles so ein bisschen, ja, seine Rules, seine Erkenntnisse und wenn man auch immer wieder das auffrischt, das bringt enorm viel.
Ich hatte zum Beispiel früher auch so einen kleinen Zettel, ich weiß nicht, ob es standen so drei Sachen drauf und der eine Spruch war, Verluste sind Teil des Spiels, weil ich war früher so ein Hitzkopf und habe meinen Tisch kaputt geschlagen und so. Als ich dann diesen Zettel da hatte und den hatte ich mir dann bei der Maus da unter das Mauspad gelegt, unter das Durchsichtige und kurz bevor ich am Explodieren war, habe ich mir diesen Zettel angeschaut. Hab durchgearbeitet, okay, Verluste gehören dazu. Dann habe ich mich versucht, wieder zu beruhigen. Also auch in diese Richtung kann sowas Sinn einfach machen. Genau, nicht nur zu Trades sich Notizen zu machen, sondern wirklich auch zu so Erkenntnissen einfach mal sowas aufschreiben. Gewichtung nicht höher als 10%. Ne? Wenn du mal wieder auf den Deckel bekommen hast, dann schreibt man sich sowas halt wirklich einfach mal auf und denkt dann vielleicht auch mal dran. Oder in trendlosen Märkten auch mal Gewinne mitnehmen. Ne? So sowas, man trifft nie das Hoch. Man trifft nie das Tief, ne? Wenn man sich mal aufregt über solche Sachen, einfach mal niederschreiben, dass es jedem halt so geht im Endeffekt. Ne? Also das kann natürlich auf jeden Fall auch Sinn machen. Das sind halt dann echt solche psychologischen, mentalen Sachen einfach. Aber Börse ist halt auch extrem viel mental. Ja? Deswegen kann das echt Sinn machen, das aufzuschreiben.
Michi, ganz wichtige Erkenntnis. Erst kommt der Erfolg, dann der Gewinn.
Genau, ja, das ist, oder so. Ja.
Spaß. Ja. So. Da gibt es ja genug auch, was nicht so viel Sinn macht, aber ja. So
genau. Jetzt haben wir noch eine letzte Frage. Da geht es bezüglich, wann tritt man aufs Gaspedal und wann erkennt man Trends und wann ist man eher vorsichtig? Ja? Boah, das ist natürlich, das ist eine Frage an dich sogar. Ich sage nur ganz kurz ein, zwei Sachen. Das hat echt auch viel mit Erfahrung einfach zu tun. Und bei mir ist es so, wenn ich dann ganz oft merke, ich habe so viele Sachen am Laufen und habe so viel probiert und am Ende kommt gar nichts bei rum. Das ist für mich schon mal so ein ganz wichtiges Zeichen. Und wenn dann noch so die Monate passen bezüglich, jetzt ist gerade Sommer oder jetzt ist gerade immer wenig los an den Märkten, dann reift in mir so die Erkenntnis, okay, ich mache jetzt weniger. Aber das ist auch eher so ein Prozess und nicht von heute, von jetzt auf gleich, okay, ich mache jetzt weniger, weil jetzt gehe ich vom Gaspedal runter. Ne? Wenn man das immer so genau wüsste, dann wäre man, glaube ich, sehr, sehr reich. Das ist eher so ein, bei mir ist es zumindest ein Prozess.
Bei mir ist es halt so, ich mache ja deswegen immer diesen Top-Down-Ansatz. Ich schaue mir halt, in welcher Phase befindet sich der Gesamtmarkt. Und wenn es eben auf so einen Ausverkauf hinausläuft, ja, wie jetzt sagen wir, diese eine Phase Anfang des Jahres, dieser erste scharfe Einbruch, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich bin jetzt bereit, einen gewissen Betrag X in die Hand zu nehmen, ich sehe ein ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis, habt ja dann massiv eingekauft, hat sich im Nachhinein ausgezahlt, es gibt andere Phasen, da kriegst du dann halt eine auf den Deckel, aber es ist halt immer Kontext betrachtet. Wie gesagt, jetzt sind wir sehr weit fortgeschritten, jetzt macht es meiner Meinung nach nicht mehr Sinn, großartig aufs Gaspedal zu treten, weil wenn der Gesamtmarkt kippt, tun sich eben oft die stärksten Nachrichtenimpulse schwer, ihre wahre Kraft zu entfalten. Also ich würde erst wieder beherzt aufs Gas treten, wenn wir eben eine Marktbereinigung sehen würden und dann auch nach dem Credo kaufe, wenn die Kanonen donnern oder wenn Blut fließt, das ist eigentlich immer so der beste Zeitpunkt. Und klar, wenn jetzt eine Einzelaktie, wenn es wirklich eine signifikante Nachricht gibt, die eben dann auch wiederum Einfluss nicht nur auf ein Quartal, sondern vielleicht auf Folgequartale, auf Folgejahre, neue innovative Produkte etc., dann hat so eine Aktie schon auch die Chancen, massives Eigenleben zu entwickeln. Aber da muss man klar differenzieren, da spielt Erfahrung eine Rolle. Und ich kann nur immer wieder sagen, im jetzigen Kontext werde ich einfach zunehmend vorsichtiger, weil die Luft wird definitiv dünner. Der August ist nochmal ein Monat, da kann sehr viel passieren. Da gab es ja auch schon diese Flash-Crashes und da lohnt sich's dann halt nicht. Oder da habe ich ein Problem mit einem vollen Depot, mit einem massiv vollen Depot, wo sich dann womöglich auch noch keine Gewinnpuffer eingestellt haben. Vielleicht so viel dazu.
Genau, das ist auch noch vielleicht noch als Abschluss auch nochmal so eine Sache. Wenn man ordentliche Puffer aufgebaut hat, dann kann man auch mehr aufs Gaspedal treten und ein bisschen was riskieren. Wenn man aber richtig unter Druck ist und sein Depot ist eh schon mit vielen Minuspositionen einfach, dann ist es halt einfach nicht an der Zeit, noch mehr Risiken einzugehen, weil wenn man Verluste schnell aufholen will, passiert natürlich an der Börse zu 99% genau das Gegenteil. Deswegen auch einfach genau auf den Markt schauen, aber auch auf die eigenen Positionierungen zu schauen. Wenn man echt ein paar gute Trends getroffen hat und gut gerade einen Lauf hat, dann kann man ja probieren, das ein bisschen auszureizen und die ein oder anderen Trade dann noch neu mit zuzunehmen oder die anderen Sachen laufen zu lassen. Denn das ist ja wirklich oft so. Ne? Manchmal hat sich alles gegen einen verschworen und man hat nur Pech und manchmal klappt einfach alles. Ne? So geht es mir auch immer und das gilt es ja auch zu erkennen, solche Phasen einfach dann auszunutzen, weil das liegt einfach daran, dass dann der Markt irgendwie dem eigenen Handeln ganz gut entspricht, weil bestimmte Stories einfach durchziehen. Genau. Also so mache ich das halt auch immer. Und aktuell ist es bei mir wie auch so, der Gesamtmarkt gibt nicht viel her und ich selbst habe jetzt auch nicht die geilsten Stories an Bord. Deswegen bin ich eher jetzt auch im Standgas, so würde ich es mal nennen. Genau.
Ja, top.
Ja, super. Dann haben wir auch schon wieder fast die Stunde rum. Vielen Dank dann noch für eure ganzen Fragen und so weiter. Wir hoffen, wir konnten wieder so ein bisschen Input liefern, dass das, vollgepackt war mit nützlichen Informationen und dann Dankeschön. Wir entlassen euch jetzt ins Wochenende und sagen schon mal schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und weitere gute Trades. Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.